In diesem Sinne sind die Nachkommen Ismaels ausgeschlossen und nur die Nachkommen Isaaks sind eingeschlossen. Versteht ihr das? Doch das ist nicht das Ende. Gehen wir weiter zur nächsten Generation und beschäftigen wir uns mit Isaaks Frau Rebekka. Rebekka erwartete Zwillinge, die in ihrem Mutterleib miteinander stritten. Und als sie vor Gott betete, sagte der Herr zu ihr, du hast zwei verschiedene Arten von Nationen in deinem Mutterleib. Und eine wird stärker als die andere sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Auch das widerspricht der normalen Tradition im Nahen Osten, wo der Ältere als Erstgeborener den Vorrang hat. Doch nicht hier. Gott hat also zweimal den Älteren ausgeschlossen und den Jüngeren erwählt. Paulus zieht alle Register, um zu betonen, dass es nicht von dem abhing, was Esau oder Jakob getan hatten. Denn noch vor ihrer Geburt, als sie noch im Leib ihrer Mutter waren, sagte Gott, ich lehne Esau ab und erwähle Jakob. Versteht ihr, was Paulus hier so vehement unterstreicht? Die meisten von euch sind diese heftige Betonung nicht gewohnt. Er betont, dass alles von der Wahl Gottes abhängt. Es war mir klar, dass wir an diesem Punkt etwas kontrovers sein würden, aber diese Kontroverse kommt nicht von mir, sondern von Gott. Ich warf die Frage schon einmal auf und stelle sie erneut. Vertraust du darauf, dass Gott die richtige Wahl trifft? Vertraust du darauf oder nicht? Viele Menschen tun das nicht. Es ist eine persönliche Entscheidung und jeder von uns muss diese Entscheidung für sich treffen. Ich kenne den Herrn seit gut 50 Jahren und habe die Erfahrung gemacht, dass seine Wahl und seine Entscheidungen richtig sind. Manchen seiner Entscheidungen konnte ich damals zwar nicht zustimmen, heute jedoch schon. Er weiß, was er tut. Lesen wir weiter in Vers 8. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Nicht allein die fleischliche Abstammung durch die natürliche Vererbung gibt Ausschlag darüber, wer Israel ist. Merken wir uns kurz Römer 9 ein und schlagen 1. Petrus 1,23 auf. Petrus spricht zu uns wiedergeborenen Christen und sagt, denn ihr seid wiedergeboren, ich hoffe, dass das für jeden von euch gilt, nicht aus vergänglichem Samen, also nicht aus natürlichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Was ist der unvergängliche Same, der uns zum Volk Gottes macht? Was ist der Same? Das Wort Gottes. Dieses Prinzip reicht zurück in die Geschichte der Patriarchen. Ausschlaggebend dafür, wer von Gott als sein Volk angenommen werden würde, war nicht die natürliche Abstammung, sondern die Inanspruchnahme der Verheißung des Wortes Gottes. Was war der Same? Das Wort Gottes. Um ein wahrer Israelit zu sein, musst du zunächst von Abraham, Isaak und Jakob abstammen. Das gehörte dazu, war aber noch nicht ausreichend. Du musstest auch den im Glauben in deinem Herzen aufgenommenen Samen des Wortes Gottes haben, um wirklich zum auserwählten Volk Gottes zu gehören. Gehen wir zurück zu Römer 9 und lesen wir gemeinsam noch einmal Vers 8. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, also nicht nur durch natürliche Abstammung, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Die Verheißung ist das Wort Gottes. Dann sagt er, denn dieses Wort ist ein Wort der Verheißung, das Wort, das Gott zu Abraham gesprochen hatte. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Das ist das erste Beispiel dafür, dass die Verheißung ein unvergänglicher, lebenzeugender Same ist. Unter all denen, die von Abraham abstammen, werden nur jene zum Volk Gottes gerechnet, die die Verheißung Gottes im Glauben in ihren Herzen aufgenommen haben. So werden sie wahrhaftig Teil des Volkes Gottes. Dann sehen wir uns noch das zweite Beispiel an, das noch bemerkenswerter ist. Vers 10. Nicht allein aber bei ihr war es so, sondern auch bei Rebekka, als sie von einem, von unserem Vater Isaak schwanger war. Mit Zwillingen, die beiden denselben Vater hatten. Denn als die Zwillinge noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Esau wird Jakob dienen. Seht euch nur an, wie Paulus hier alle Ressourcen seiner sprachlichen Fähigkeiten mobilisiert, um zu betonen, dass es Gottes Wahl war, die den Ausschlag gab. Ich muss sagen, dass die Menschen in unserer heutigen westlichen Zivilisation diese Wahrheit nur sehr schwer akzeptieren können, weil alles in unserer Zivilisation vom Einfluss des Humanismus durchdrungen ist. Die Gemeinde ist viel mehr vom Humanismus durchsetzt, als es die meisten von euch erkennen. Deshalb haben wir auch die Einstellung, Gott, wenn du das tust, dann solltest du mir besser Rechenschaft darüber ablegen. Doch die Bibel sagt, dass Gott über sein Handeln niemals Rechenschaft ablegt. Er tut es nicht. Erinnert ihr euch, was Souveränität ist? Gott tut, was er will, wann er will, wie er will und er fragt uns nicht um Erlaubnis. Und diese beiden Zwillinge im Mutterleib waren die markanteste Demonstration der Souveränität Gottes. Sie beide haben denselben Vater. Noch bevor sie geboren wurden und die Gelegenheit hatten, Gutes oder Böses zu tun, sagte Gott, ich erwähle den Jüngeren, Jakob, und ich verwerfe den Älteren, Esau. Nebenbei bemerkt, wenn man das Leben der beiden eine Zeit lang betrachtet, wird deutlich, dass Esau der Gute und Jakob der Schurke war. Nach unseren Maßstäben tat Esau niemandem etwas zuleide. Doch Jakob hat Esau ganz schön betrogen. Über das, was Jakob tat, würde man heute die Nase rümpfen. Ich will nicht sagen, dass Gott diese Dinge gut hieß. Ich sage nur, Gott erwählt nicht die Leute, die wir erwählen würden. Deshalb wurden einige von uns erwählt. Wenn ich Gott gewesen wäre, hätte ich mich nie erwählt. Ich war etwa 6 Jahre von der Universität Cambridge weg gewesen und in der Zwischenzeit in der britischen Armee ein wiedergeborener Christ geworden, und als ich wieder an die Universität zurückkam, erzählte ich einigen meiner früheren Weggefährten, was mit mir geschehen war, und sie erwiderten, jeder andere, aber du nicht. Sie konnten nicht glauben, dass mit mir das geschehen sein sollte. Und ich bin so froh, dass nicht sie die Wahl trafen. Ich bin so froh, dass auch nicht ich die Wahl treffen musste. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Gott gewesen wäre, glaube ich nicht, dass ich jemals das Risiko eingegangen wäre, das er einging, als er mich erwählte. Ich frage euch, vertraut ihr darauf, dass Gott wirklich die richtigen Entscheidungen trifft? Ihr seid vermutlich hier, weil Gott sich so entschied. Das Problematische daran ist, dass wir zu der Anschauung neigen, Gott hätte mit mir zwar die richtige Entscheidung getroffen, aber einige andere Leute hätte ich nicht erwählt. Gut, wir machen weiter. Vers 13. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Das ist ein Zitat aus dem letzten Propheten des Alten Testaments, Maleachi. So beginnt das Buch Maleachi. Gott sagt zu Israel, ich habe dich geliebt. Er sagt, Esau, ich hasse dich. Auch darüber lohnt es sich nachzudenken. Gottes Hass ist genauso stark wie seine Liebe. In gewisser Hinsicht kann man nicht lieben, wenn man nicht auch bereit ist zu hassen. Die Bibel sagt, ihr, die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Deine Fähigkeit zu lieben bestimmt vermutlich deine Fähigkeit zu hassen. Du musst dir jedoch sicher sein, dass du das Richtige liebst und das Falsche hasst. Wie dem auch sei, Gott ist in bestimmten Zusammenhängen durchaus fähig zu hassen. Nun weiter zu einem Themenbereich, der nicht einfach ist, aber von grundlegender Bedeutung. Weil man diese Kapitel eigentlich nicht verstehen kann, wenn nicht zunächst etwas Fundamentales geklärt wird, nämlich die Frage, wer wird im Neuen Testament Israel genannt? Ich sage das, weil heute die Lehre sehr weit verbreitet ist, Israel sei nicht mehr Israel. nun sei stattdessen die Gemeinde Israel. Und es gibt kaum jemanden unter uns, der nicht schon einmal mit dieser Lehre konfrontiert worden wäre. Ich sage euch eins, für mich ist das Neue Testament das letzte und maßgebliche Wort Gottes. Erst das Alte, dann das Neue Testament. Seit der Zeit des Alten und Neuen Testaments gibt es Kirchentraditionen und theologische Lehren und viele verschiedene Meinungen, doch für mich ist letztendlich maßgeblich und ausschlaggebend, was das Neue Testament sagt. Ich habe nichts gegen Kirchen- und Gemeindetraditionen. Wenn sie biblisch sind, können sie sehr hilfreich sein. Doch wenn sie der Schrift widersprechen, akzeptiere ich sie nicht. Deshalb müssen wir uns nun die Frage stellen, wem verleiht das Neue Testament den Titel Israel? Hat das Neue Testament dem historischen Israel, dem jüdischen Volk, diesen Titel entzogen? Und hat das Neue Testament diesen Titel nun der Gemeinde Jesu gegeben? Ich denke, man kann diese Frage auf zweierlei Weise beantworten, falsch und richtig. Das Problem für die meisten Menschen besteht darin, dass diese Antwort Arbeit mit sich bringt. Viele Menschen würden sich ihre Religion lieber einfach machen und mit den Schlussfolgerungen anderer Menschen leben, anstatt selbst nach der Wahrheit zu suchen. Ihr kennt ja die Definition von Vorurteil, oder nicht? Verwirre mich nicht mit Fakten, ich habe mich schon entschieden. Ich werde nun mein Bestes versuchen, euch mit Fakten zu verwirren. Ich werde mein Bestes versuchen, so gut ich nur kann, euch mit objektiven Aussagen aus der Bibel, vor allem aus dem Neuen Testament, zu konfrontieren. Ich habe mich zu diesem Zweck durch das ganze Neue Testament gearbeitet und jede Passage überprüft, in der die Worte Israel oder Israelit vorkommen. Ihr findet sie im Anhang eurer Studienhilfe. Wir können nun natürlich nicht jede Verweisstelle nachschlagen, aber sie sind in der Studienhilfe, damit ihr in eurer Freizeit nachprüfen könnt, was ich sage, und dann zu dem Schluss kommt, Bruder Prince hat das Richtige gesagt oder er hat was Falsches gesagt. Ich werde euch jetzt eine Art Zusammenfassung unterbreiten. Das Wort Israel oder Israelit, die beiden sind austauschbar, kommt 74 Mal im Neuen Testament vor. 70 Mal ist es, soweit ich es mit meinen Fähigkeiten zu verstehen vermag, absolut unmöglich, dass es sich auf die Gemeinde beziehen kann. Ja, in vielen Passagen dienen die Begriffe Israel oder Israelit dazu, Israel von der Gemeinde zu unterscheiden. Ich weiß, dass wir es hier mit einer Tradition zu tun haben, die man nur schwer aus den Gedanken wegbekommt. Ich erinnere mich noch, als ich zum ersten Mal die Bibel studierte, ich las sie in der King James Version von 1611, eine wirklich herrliche Version, die ich immer noch liebe. Doch in dieser Version gab es vieles, was eigentlich gar nicht in der Bibel war. Es gab viele Überschriften, die nicht Teil der Bibel waren, sondern eingefügt worden waren. Und als ich die Verheißungen Gottes für Israel in Jesaja las, stand darüber die Überschrift Gottes gnädige Verheißungen für die Gemeinde. Seht ihr? Das war alles so unterschwellig. Ich wurde einer Gehirnwäsche unterzogen, ohne dass es mir aufgefallen wäre. Und viele von euch haben einen solchen Hintergrund. Ihr müsst bereit sein, in einigen Punkten, in denen ihr lange Zeit so gedacht habt, nun ganz anders zu denken. Die Worte kommen also 74 Mal vor. Ihr könnt euch selbst vergewissern, aber 70 Mal können die Worte unmöglich auf die Gemeinde angewandt werden. Somit bleiben noch 5%, in denen das möglich wäre. Wenn bei einer Übersetzung oder Auslegung eine bestimmte Verwendung eines Wortes nur in 5% aller Fälle gilt, braucht man sehr starke objektive Gründe, um diese Verwendung auch zu akzeptieren. Versteht ihr? Von diesen 70 Passagen sind 9 direkte Zitate aus dem Alten Testament und in jeder einzelnen hat Israel im Neuen Testament exakt dieselbe Bedeutung, die es im Alten Testament hatte. Es bleiben also 4 Passagen übrig, die man theoretisch auch anders deuten könnte. Ich sage theoretisch, weil ich glaube, dass keine anders gedeutet werden sollte. Mit anderen Worten, ich sage kategorisch, dass Israel meines Erachtens im Neuen Testament kein einziges Mal als Titel für die Gemeinde verwendet wird. Ich bin mir sicher, dass einige von euch noch nie zuvor so eine Aussage gehört haben. Ihr sollt das nicht annehmen, weil ich es sage, sondern ich rate euch, selbst nach der Wahrheit zu forschen. Weil ich euch jeden einzelnen Fall aufgelistet habe, könnt ihr dies mit minimalem Aufwand tun. Direkte Zitate aus dem Alten Testament sind mit einem Sternchen gekennzeichnet, ein spezieller Wortgebrauch wurde mit einem Kreuz markiert. Ich habe also so weit wie möglich versucht, euch nicht mit meiner eigenen Meinung zu beeinflussen. Eine solche fragliche Stelle ist Römer 9,6, die wir bereits gelesen haben, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Er spricht hier nicht von Menschen, die nicht von Israel abstammen. Ich erklärte bereits, was Paulus hier im Endeffekt sagt. Einige von denen, die von Israel abstammen, werden nicht von Gott als sein Volk akzeptiert. Er erweitert die Verwendung des Wortes Israel nicht, sondern schränkt sie ein. Habt ihr das verstanden? Ich wiederhole noch einmal. Paulus erweitert nicht die Bedeutung des Begriffs Israel, sondern schränkt sie ein. Er sagt, einige Leute, die man Israel nennen würde, qualifizieren sich nicht dafür. Aber das ist eine seltene und nicht die normale Verwendung. Dann haben wir noch in Galater 6,16 eine Passage, die viele Christen verwirrt. Vers 15 und 16. Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Hier haben wir den Begriff, das Israel Gottes. Die meisten Menschen in der englischsprachigen Welt deuten das Israel Gottes als die Gemeinde. Ich halte das für einen Fehler. Ich denke, Paulus spricht hier über zwei verschiedene Kategorien von Menschen. Er spricht von Nichtjuden, die eine Beziehung zu Gott bekommen haben, indem sie eine neue Schöpfung wurden, Nichtjuden, die vorher überhaupt keine Beziehung zu Gott hatten, und er spricht von Israel, das eine Geschichte von mindestens 15 Jahrhunderten hat, das durch seine Beziehung zum Messias vervollständigt wurde und auf diese Weise zum Israel Gottes wurde. In diesem Sinne bezeichnet Paulus mit Israel nur jene Israeliten oder Juden, die nicht nur von Geburt Israeliten sind, sondern auch den Samen der Verheißung des Wortes Gottes angenommen und die Wiedergeburt in Christus erfahren haben. Das ist nicht der normale Gebrauch des Wortes Israel, aber so verwendet Paulus es hier in Galater 6,16. Das Israel Gottes sind jene, die sowohl aufgrund ihrer natürlichen Abstammung Israeliten sind, als auch das Wort der Verheißung des Messias angenommen haben und durch ihren Glauben Jesus als Messias anerkannt und angenommen haben. Der Unterschied ist folgender: Die Nichtjuden sind wie ein ungepflügtes Feld. Gott hatte an ihnen nie so gehandelt. Sie wurden einfach eine neue Schöpfung, heraus aus dem Alten, hinein ins Neue. Doch Israel, das jüdische Volk, war ein Volk, an dem Gott bereits 14 oder 15 Jahrhunderte lang gehandelt hatte. Sie hatten bereits eine gewisse Beziehung zu Gott, die durch das Anerkennen des Messias lediglich vervollständigt werden musste. In Jesaja 43,21 sagt der Herr über Israel: Dieses Volk, das ich mir gebildet habe, sie sollen meinen Ruhm erzählen. Das Wort bilden hier wird verwendet, wenn ein Töpfer ein Gefäß formt. Gott hatte Israel 15 Jahrhunderte lang geformt. Es war ein Volk, das er sich bereits geformt hatte, aber es musste vervollständigt werden, indem es den Messias anerkennt. Andererseits sagt Paulus in Römer 11, wenn sie den Messias nicht anerkennen, werden sie ausgebrochen. Dann haben wir hierzu noch Römer 15, das ist zwar ein Vorgriff, aber wir lesen kurz Römer 15, 8 bis 9, wo Paulus sagt: Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung, also des jüdischen Volkes, geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Es war nichts Neues, sie hatten die Verheißungen schon seit Jahrhunderten. Für sie war Jesus ein Diener, der die Verheißungen bestätigte, die sie schon kannten und deren Erfüllung sie erwarteten. Im nächsten Vers sagt Paulus weiter: Damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten um der Begnadigung willen. Ich hoffe, ihr erkennt den Unterschied. Das jüdische Volk hatte bereits viele Verheißungen bekommen, die erfüllt werden mussten. Die Nationen bzw. Nichtjuden hingegen hatten keine Verheißungen. Sie waren nicht abhängig von der Treue Gottes in der Erfüllung seiner Verheißungen, sondern sie waren ausschließlich abhängig von der Begnadigung bzw. Barmherzigkeit Gottes. Erkennt ihr den Unterschied? Und deshalb ist es ein Unterschied zwischen denen, die aus einem nichtgeistlichen Hintergrund eine neue Schöpfung werden, und denen, die vervollständigt werden, weil sie die Verheißungen schon hatten. Ich kann nicht näher darauf eingehen, ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, es euch zu erklären, aber zumindest war es ein Gedankenanstoß. Und dann müssen wir noch Römer 2, 28, 29 lesen, wo vom wahren Juden die Rede ist. Und auch das ist extrem kontrovers. Ich las einmal einen Artikel eines Theologen, in dem er schrieb, wir alle seien Juden. Ich dachte mir, oh Herr, ist es tatsächlich möglich, dass jemand so etwas glaubt? Aber er glaubte das und gründete seine Ansicht auf diese Bibelstelle, Römer 2, 28. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Auch hier wird die Bedeutung des Begriffs Jude nicht erweitert, sondern eingeschränkt. Paulus sagt, es reicht nicht aus, nur nach außen hin Jude zu sein, nur von der natürlichen Abstammung her Jude zu sein und am Fleisch beschnitten zu sein, das ist nicht ausreichend. Es ist die Beschneidung des Herzens erforderlich. Es muss etwas in deinem Inneren sein, das das Lob Gottes bekommt. Wiederum wird der Begriff Jude eingeschränkt, nicht erweitert. Kann ich euch das vermitteln? Hoffentlich. Einige von euch werden länger darüber nachdenken müssen. Ich lehrte vor etlichen Jahren mal über dieses Thema und in der darauffolgenden Veranstaltung stand ein junger Mann auf und sagte, ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden, denn auf einmal erkannte ich, was er uns sagen wollte. Was den wahren Juden betrifft, gibt Jesus selbst in Johannes 1,47 den Maßstab vor. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael war ein wahrer Israelit, weil er nicht nur von seiner natürlichen Abstammung her Israelit war, sondern auch die innere Herzenshaltung hatte, die Gott sehen möchte. Versteht ihr? Das Israel Gottes oder der wahre Israelit ist also nicht ein Nichtjude, der zu Christus gekommen ist, sondern ein Jude oder ein Israelit, der in den seit Jahrhunderten bestehenden Verheißungen Gottes verwurzelt ist und nun vervollständigt wird. Ich hoffe, ich habe diesen Punkt damit hinreichend besprochen. Dann noch rasch 1. Korinther 10, 18. Paulus sagt dort, 1. Korinther 10, 18, seht auf die Nation Israel, sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen in Gemeinschaft mit dem Altar? Und das ist ein Paradebeispiel für ein Vorurteil, ein unbeabsichtigtes Vorurteil seitens der Übersetzer. In der Fußnote steht bei mir die wörtliche Übersetzung und sie lautet, seht auf das Israel nach dem Fleisch. Das wird hiermit seht auf die Nation Israel übersetzt. Aber das ist einfach keine exakte Übersetzung, seht ihr? Dieser Brief wurde nicht vom selben Mann übersetzt, der den Römerbrief übersetzte, versteht ihr? Was meint Paulus, wenn er sagt, seht auf das Israel nach dem Fleisch? Er meint, seht jene an, die nur von ihrer natürlichen Abstammung her Israeliten sind, aber nicht die Anforderungen an den Zustand des Herzens erfüllen. Der Grund ist darin zu suchen, dass sie sich dem Götzendienst zugewandt hatten. Sie waren aufgrund ihrer natürlichen Abstammung immer noch Israeliten, wurden jedoch wegen des Zustands ihres Herzens von Gott sicherlich nicht angenommen. Ich denke, wir sollten hier innehalten, denn wenn wir das nächste Thema noch beginnen, dauert es zu lange. Ich wiederhole noch einmal, was ich eben sagte. Normalerweise ist mit Israel im Neuen Testament genau dasselbe gemeint wie im Alten Testament. Aber es gibt ein paar Stellen, vielleicht 2 oder 3, in denen Paulus den Begriff Israel in einem eingeschränkten Sinn verwendet und damit Menschen bezeichnet, die 2 Bedingungen erfüllen. Erstens, sie sind Israeliten aufgrund ihrer natürlichen Abstammung. Zweitens, sie erfüllen die Anforderungen an den Zustand des Herzens, die in den Augen Gottes erforderlich sind, um wahrhaftig sein Volk zu sein.